Ballon. So, einfach Ballon.
Hallo, es ist mir ein Vergnügen, dieses Programm einleiten zu dürfen. Mein Name ist Stephen Wilson und vermutlich haben Sie nie von mir gehört. Seit über 30 Jahren arbeite ich als Musiker und bin für so viele KünstlerInnen als Producer tätig, dass man den Song Anesthetize damit füllen könnte. Auf Spotify habe ich ca. 500.000 HörerInnen monatlich.
Mama Platz, Brite. Mein Name ist Steve Ray Vaughan und auch 30 Jahre nach meinem Tod in dem Helikopter, der eigentlich für Eric Clapton bereitstand, beeinflusst meine Musik Millionen GitarristInnen weltweit. Ich habe ca. 2.500.000 HörerInnen auf Spotify monatlich.
Alexander und Michael fragen in der heutigen Episode, was mehr wert sein mag. Follower und Likes oder Street Credibility.
Yeah, und hier ist unser karikierter Gegenpart, der so geschrieben ist, dass sich die Antipathie der Leute auf ihn richten wird.
Yo, was Hashtag geht? Folgt Glockenkopf-Dödelsen auf TikTok und Spotify, wo ich in Songs, an denen ich überhaupt nicht mitgewirkt habe, alles tue, was meine Produktionsfirma sagt, nur um für etwa ein Jahr bei 12- bis 14-Jährigen zu trennen, was eigentlich echt gruselig ist. Und anschließend auf neunklassigen Privatsendern Werbung für Molkereiprodukte zu machen und als sogenannter Experte in einer Jury zu sitzen. Wowie!
Bei der Aufnahme dieser Anmoderation kamen keine Prominenten zu Schaden. Alle Protagonisten waren männlich und weiß. Sorry. Gute Musik erhöht ihr Wohlbefinden und kann ihre marktwirtschaftliche Produktivität verringern. Zu Risiken und Nebenwirkungen erkundigen sich in ihrem Plattenladen.
Soweit, so beschämend. Und jetzt viel Spaß mit unseren Freunden Mike und Alex und Folge 48 von Zart wie Kruppstahl. Grüße gehen raus an Chris. Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 48.
Das ist immer wie ein Geburtstag im Altenheim bei uns.
Auf jeden Fall.
So ein richtig verzögertes Zusammenprallen.
Jetzt klatschen wir alle auf die 1 und dann alle so genau auf die 2 und 3,5.
Ganz naja, genau.
Gut. Ja, hi Alex. Alles gut bei
Hallöchen,
dir?
Hallöchen, Mike. Ja, naja, geht schon alles. Ne? Man hat zu tun, das ist das Wichtigste. Ich habe dir heute was mitgebracht, was zum Lachen. Mein Partner Jörn hat mir den Business-Lion-Kalender geschenkt. Den
wow,
hatte ich im Büro
ist der
liegen
vom Lions Club, oder?
Nee, aber bestimmt von Freunden, von Feinden vom Lions Club.
Freunde vom Feind?
Ja, ja, pass auf, ich präsentiere es dir ganz kurz. Vielleicht kannst du es sehen, ich werde es auch vorlesen. Das sind gute Sprüche, zum Beispiel der Januar, das wird wahrscheinlich nicht dein Jahr. Es ist quasi diese
okay, Motivation. Da kann man ja schon halbwegs auswerten, oder? Der ist ja für 21, der Kalender,
genau,
oder?
Genau, der ist für 21. Also da kann man schon mal sagen, der Anfang war sehr passend für dieses Jahr gewählt. Also für alle, die es jetzt natürlich nicht sehen können, weil wir das ja ohne Videospur hier machen, es ist tatsächlich genauso optisch aufgebreitet wie so dieses typische Instagram-Motivational-Life-Coaching-Bild mit irgendeinem Stock-Footage.
Ich wollte gerade sagen, das waren doch alle Stock-Fotos.
Genau, ja. Und dazu dann ein tiefgründiger Spruch. Ja, zum Beispiel, du kannst einen Adler keine Steine in den Weg legen, solange du das Mindset einer Ente hast. Ne, die arbeiten ja auch sehr gerne mit solchen Tiervergleichen, deswegen ja auch Business Line vermutlich.
Was ist am Mindset so von einer Ente scheiße? Also ganz im Ernst.
Also ich
habe neulich so im Erbel stundenlang zugeguckt, also ich fand an dem seinem Leben überhaupt nichts Verabscheuungswürdiges. Ist bei einer Ente, sag mal jetzt mal ohne Scheiß, die Frage hatten wir doch schon mal, ob das bei Ente Erpel heißt oder nicht, oder Enterich. Da kann ich mich dran erinnern, wie um Gottes Willen kommen wir zum zweiten Mal in einem Podcast auf diese Frage. Das spricht jetzt nicht für uns.
Naja, weil wir waren einmal in Entenhausen, das war ja nochmal ein anderer Twist, ja, sag ich mal. Oder hier, Carpe Diem, von lateinisch Carpus, der Karpfen und Tiere sterben.
Die
Deutsch Stirbkarpfen. Und das Beste ist das vom April, also das Aktuelle, muss ich sagen, das finde ich richtig gut.
Das kann ich nicht lesen.
Wenn du an jeder deiner Niederlagen ein Stück wächst, bist du vielleicht schon bald der größte Verlierer, den es gibt.
Finde ich gut. Finde ich gut. Hast du mal, ich bin neulich auf Instagram da drauf gestoßen, die Seite der Finanzsoldat.
Was?
Nein. Das ist so eine Bundeswehr-Feldwebel-Romantik, weißt du? So klage nicht, kämpfe, weißt du? Solche so Heckscheibenaufkleber-Motivationssprüche-Niveau mit irgendwie und da schicken dann auch immer irgendwelche vermeintlichen heißen Bundeswehrsoldatinnen Fotos hin und so, die sie dann mit Uniform zeigen und die werden dann da gepostet und so. Hintergrund der Seite ist, glaube ich, die wollen irgendwie Soldatenversicherungen andrehen oder sowas. Ich weiß noch nicht mal, ob das irgendwie eine staatliche Einrichtung ist oder so, aber der Finanzsoldat, ganz gruselige Seite irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf hängen geblieben bin. Wahrscheinlich habe ich ein Bild zu viel vom Leopard 2 mal angeklickt. Ich
wollte gerade sagen, das ist schon ein bisschen bedenklich, dass ausgerechnet du bei Finanzsoldat landest. Da geht es um Finanzplanung für Soldaten. Dein Expertenteam für Versicherung, Finanzen, Immobilien und Kapitalanlagen. Das ist sehr, sehr gruselig.
Was brauchen die sonst außer einer Lebensversicherung? Eine Rechtsschutzversicherung für Soldaten wäre wahrscheinlich cool. Aber da sind halt so richtig dumme Sprüche auch unterwegs. Deshalb, also jetzt die Persiflage von dem Kalender, die hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert. Da könnte man sicherlich auch schöne Sprüche draus machen. Tritt nie auf einen grünen Stein, es könnte ein Panzergranny sein oder so.
Ja, egal. Das Ding ist, normalerweise erwartet man da ja zumindest so ein bisschen Mindfulness, wie man so schön sagt, aber da ist dann sowas wie, was passiert ist, ist passiert, konzentriere dich lieber auf das, was noch werden kann. Na, und da gibt es dann für Frauenbilder 1000 Likes oder Kameradenbilder gibt es sogar 2000 Likes teilweise, nicht schlecht. Ja, und für so einen Spruch gibt es dann 100. Tipptopp.
Also sind die Kameraden beliebter irgendwie?
Als der Sinn.
Und als Soldatinnen, meine ich.
Ja. Da steht man halt noch zu Werten wie Kameradschaftlichkeit und gegen Frauen im Militär. Keine
Ahnung. Gegen Frauen, das hab ich mich immer bei Flinten-Uschi gefragt. So, ne? Also, das muss doch auch was mit einem machen. Ich meine, die Frau ist doch nicht dumm. Die weiß doch haargenau, wenn die da mit aus der Besprechung mit der Harthöhe da irgendwie rausgeht mit irgendwelchen Generalen und Werbeauftragten und hast du nicht gesehen, sobald die aus der Tür raus ist, dass die sich kaputt lachen über die. Das weiß die doch.
Aber das weiß die ja eigentlich überall, wo sie hinkommt. In jedem Politikbereich, ja, in dem klar, sie arbeitet. Sie hat zumindest vermutlich was zum Hinsetzen bekommen.
Also ja, das ist ja ich meine, die ist ja jetzt nicht, auch Kram Kambauer ist jetzt auch nicht G.I. Jane irgendwie, ne? Also, wenn du weißt, dass du da wirklich eine wandelnde Lachnummer bist für die Kameraden.
Vielleicht gehört das grundsätzlich zu so einer Art der äußeren Harmlosigkeitsdarstellung des deutschen Militärs. Oder es passt halt einfach zum Zustand.
Der Bürger in Uniform, dieses Bild, was da immer promotet wird.
Genau, weil ja jeder sozusagen, eigentlich gibt es gar kein Militär. Das sind ja alles nur Zivile im Endeffekt, ohne Befugnis, Gewalt anzuwenden oder so. Ist ja alles ganz...
Nee, also wie gesagt, ich kenne viele Leute, die bei der NVA waren, die sagen, Alter, wir mussten immer Wochenendbereitschaft und hast du nicht gesehen oder so, hätten wir gewusst, was die Bundeswehr für eine Idiot-Truppe ist. Wir hätten Fußball gespielt am Wochenende im Kalten Krieg. Ja, das ist dann halt...
Naja, gut. Im Westen war halt schon klar, wenn was passiert, ist es eh egal. Wie war das bei der NVA? Wie lange sollte man den Feind aufhalten? Da ging es ja nur um Stunden, glaube ich, die man da den Feind
irgendwie beschäftigen sollte. Der Spruch war immer, also die NVA ist dazu da, Stand zu halten, bis richtiges Militär eintrifft.
Auch das, ja. Den kenne ich noch von Fips Asmussen.
Aber, ja, der hat mir über die Bundeswehr, glaube ich, auch gesagt, da waren ja genug Sowjetsoldaten stationiert. Also das wäre da schon schnell ziemlich rund gegangen, glaube ich, irgendwie. Ne? Aber gut, hast du noch ein paar schöne Sprüche in dem Kalender oder wolltest du jetzt nicht vorblättern? Bist du auch so jemand, der das irgendwie als unglücksbehaftet ansieht, wenn man
soll noch passieren?
Ranblättert?
Mike, was soll noch passieren? Ganz ehrlich, welches Unglück soll einen noch ereilen?
Keine Ahnung.
Das ist zum Beispiel auch sehr motivierend hier. Manchmal ist alles, was du brauchst, um wieder lächeln zu können, einfach ein neues Haus.
Oh, das ist aber schön gesagt. Es kommt manchmal so auf die einfachen Dinge an, das stimmt.
Oder? Vor allen Dingen finde ich es gut, dass man hier so ein bisschen sowas Bayerisches hat oder Österreichisches, ne, direkt am See. Das hat auch was Heimelndes.
Ja, Ja, also Starnberger See, würde ich sagen.
Genau. Ich meine, man könnte sich natürlich auch eine Wohnung kaufen, in Berlin beispielsweise, aber ich glaube, Villa am Starnberger See ist bald billiger als eine Eigentumswohnung in Berlin.
Naja, aber es lohnt sich jetzt bald wieder Eigentumswohnung in Berlin, ne? Also weil ja jetzt die Mieten wieder ungehindert steigen dürfen, da ist dann auch die Renditeaussicht bei den Wohnungspreisen wieder halbwegs, wird sich dann in die Waage begeben. Gell? Das ist natürlich eine gute Nachricht für uns.
Gott sei Dank hat man da nochmal im Grundgesetz nachgeschaut, ob das so sein soll. Ja, und man kann ja natürlich den Kapitalismus nicht aufzuhalten. Wagen geht ja nicht. Ja, aber das ist auch gut. Jeden Tag sterben mehrere hundert Tierarten aus, weil ihnen das richtige Mindset fehlt. Das ist
böse, Thema mit ihrem Mindset. Also ich habe bei unserem letzten Podcast habe ich auch mit Erschrecken festgestellt, dass ich das Wort Mindset so oft benutzt habe. Das ist so ein richtiges Idiotengeschwafel, das Wort. Im Ernst.
Naja, du könntest ja auch Einstellung sagen dazu.
Ja, naja, da schwingt schon mittlerweile ein bisschen was anderes mit, ne? Das Wort, das ist schon mit mehr Sachen irgendwie erfüllt, als Einstellung ist.
Naja, nee, aber wenn du sagst, deine persönliche Einstellung zu etwas, das umfasst ja schon relativ viel. Das ist ja nicht nur ein Gedanke oder ein Ziel oder so, das ist schon mehr so ein Set.
Naja, wobei bei mir bei Einstellung, da schwingt mehr noch dieses eine Meinung zu etwas haben mit wohin. Ein Mindset ist eher so eine Haltung etwas gegenüber, was noch gar nicht da ist. Ne? Wenn ich ein offenes, positives Mindset habe, dann kommen Dinge anders auf mich zu oder ich nehme Dinge anders an zum Beispiel. Und wenn ich eine Einstellung habe, da habe ich mir darüber schon irgendwie eine Meinung gebildet. Weißt du, was ich meine? Ursprünglich waren die sicher synonym, aber mittlerweile hat sich das schon so ein bisschen auseinanderentwickelt.
Also kann man nicht die Einstellung haben, offen zu etwas gegenüber zu sein? Oder
doch, natürlich kann man das haben, aber das ist halt dann schon eine Einstellung, die sich aus einem Mindset ergibt eher. Weißt du, was ich meine?
Nein, ich verstehe es auch nicht mehr, Mike, aber ich denke, wir haben bestimmt da draußen Zuhörer, die es besser verstanden haben als ich. Denn denk dran, es gibt kein Wir in glücklich.
Oh. Das ist ein ganz, ganz trauriger Spruch, echt.
Ja, und auch gerade jetzt besonders in dieser Zeit, wo sich alle so ein bisschen nach Urlaub sehnen, deine Mutter hat dich nicht zur Welt gebracht, damit du Urlaub machst.
Was sind das für ein Auto? Ist das ein Mosquitsch da drauf?
Ich denke.
Also mindestens ein Lada. Ich bin neulich mal mit dem Volga mitgefahren wieder.
Das könnte geile sogar, Kiste. Das könnte sogar ein ganz alter Wartburg sein. Zumindest hinten rum.
Hä? Was soll das für einer sein?
Na, die erste Generation da? So das Heck?
Ach, der erste ist ein 311er. Die waren rund gelutscht. Mein Vater hatte auch noch ein Auto, das hatte einen Holzrahmen.
Das ist ja cool. Also ja, war auch, glaube ich, arschgefährlich, aber...
Ich weiß nicht. Ich meine, in Crashtests mit den Autos von damals, das darfst du heute natürlich nicht mehr irgendwie durchführen. Ne? Also ich weiß noch, nach der Wende, da gab es schon einige böse Unfälle, wo so die ersten neuen Westautos und mit ihren DDR-Bürgern, die da nicht gewohnt waren, einen alten Audi 100 oder einen Ford Taunus auf einmal zu lenken, die sind dann halt durch den Trabant einfach durchgefahren, ne? Bei einem Frontalaufprall.
Oh, das ist,
da sind dann die, wie soll man sagen, die Kräfte ungleich verteilt gewesen.
Dass so ein Trabant überhaupt noch eine Straßenzulassung bekommt, finde ich schon.
Die sind jetzt offiziell Oldtimer. Ja. 30 Jahre her, dass die letzten hergestellt wurden. Schon ganz cool.
Hättest du investieren sollen. Einfach eine Halle mit Trabanten vollstellen und ein paar Jahre warten.
Ach du, die gibt's noch für einen halbwegs okayen Taler zu kaufen. Sind allerdings schon ein bisschen verbastelt alle so. Also ich hätte gern so einen, in dem, da gab's extra, wurde die Farbe Chicherin-Grün entwickelt.
Ja, der war schön.
So einen hätte ich gern.
Die Farbe war schön.
Hatte ich schon mal erzählt, eine Freundin von mir, die hatte meinen einzigen Trabant Islands.
Warum?
Keine Ahnung, so Trabant, also Tarnfarbe, NATO-Tarn, glaube ich, lackiert. Den hat sie sich da gekauft, weiß nicht, wer den jemals nach Island gebracht hatte. Und dann haben die mal irgendwelche besoffenen Entwendeten zu Schrott gefahren oder so. War, glaube ich, das Ende der Story. Besoffen in Geysir mit einem Trabant gefahren.
Das wäre ein perfekter, perfekter skandinavischer Film. So ohne richtige Spannungskurve, ohne großes Ende, ne, so wie diese typischen skandinavischen Filme sind, die so ein bisschen vor sich hin plätschern und einen etwas weirden Touch haben.
Sodoma Reykjavik ist ein geiler Film, spielt auch in Island. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand mal was Skurriles gucken will, da geht es um die Unterwelt in Reykjavik.
Die Unterwelt in Reykjavik?
Ja, ist eher so ein Kultfilm, ist ein lustiger Film. Also rennen ganz schöne Schnauzen rum in dem Film. Oh, was hast du denn hier für einen Spruch?
Solange es jemanden gibt, dem es besser geht als dir, hast du keinen Grund, glücklich zu sein. Das wollte ich noch nachschieben. Nachschieben für die. Also ich muss sagen, dieser Kalender gewinnt klar gegen den Elsterglanzkalender.
Oh, den aktuellen habe ich gar nicht. Ja. Den hast du nicht zufällig bei der Hand?
Den habe ich nicht zur Hand.
Habe ich lange nicht mehr gequatscht mit den Elsterglanz-Jungs. Die melden sich auch immer nur, wenn sie was brauchen.
Uiuiuiui.
Typische ostdeutsche Handwerker-Mentalität. Man meldet sich nur, wenn man was braucht. Aber ich rufe ja auch nur bei denen an, wenn ich was brauche. Zum Beispiel einen Kalender. Siehst du, muss ich mal wieder anrufen.
Na schön, wenn man sich gegenseitig ausnutzen kann, dann ist das ja auch irgendwie fair.
Du, wenn jeder an sich denkt, ist an alle
gedacht. Genau, ne? Also wenn wir jetzt schon hier bei dieser Mindset-Debatte sind, dann passt das. Apropos Mindset, ich war gestern krass hasseln. Ich habe gestern die erste Hälfte von meinem Buch eingesprochen. Ich habe da tatsächlich den armen Sound-Ingenieur gezwungen, 8 Stunden mit mir 100 Seiten da einzuarbeiten.
Brauchst 8 Stunden, um 100 Seiten zu lesen? Tust du da alle Laute eingeben und der Computer setzt das zusammen oder liest du das jetzt so am Stück vor?
Naja, also de facto habe ich bestimmt umgerechnet 500 Seiten gelesen, weil du das ja, also als Ossi, einen Text einzulesen, ist schon mal generell schwierig, ne? Wenn du schon einen gewissen Regiolekt hast. Ne?
Wem sagst du das?
Und dann ist es halt auch so, sobald da irgendwas vernuschelt ist oder so eine Endung weggeschliffen wird, dann musst du ja den ganzen Satz nochmal machen.
Na natürlich, sonst klingt es ja scheiße geschnitten. Genau. Und da hast du den Flow nicht drin. Kommst du dann auch mal in so einen Flow, dass du da wirklich mal eine Seite runterliest oder so? Oder muss man da schon Profi sein, um das hinzubekommen?
Also er meinte, was so Fehlerquote angeht, war das so wie bei Profis im Durchschnitt auch. Also es war jetzt nicht schlimmer als das oder so. Das hat mich erstmal gefreut. Also kann ich scheinbar lesen. Auch wenn es sich dann vor Ort nicht so anfühlt, weil du quasi jeden zweiten Satz dann irgendwie korrigiert wirst, so von wegen, da müssen wir nochmal rein.
Hast du dein Buch aber dann auch mal gelesen? Ist doch schön.
Ja, ich habe dann aber noch so ein paar Punkte entdeckt, die dem Lektorat dann durch die Lappen gegangen sind. Oder wo das Lektorat es irgendwie so ein bisschen wieder hingeschoben hat, wie es nicht gemacht hätte. Also so Kleinigkeiten.
Man hört das viel von Autoren, dass die sagen, also die ganzen scheiß Druckfehler und Interpunktionsfehler und alles, das habe ich dann erst gemerkt, als ich das scheiß Hörbuch eingesprochen habe.
Aber wirklich, weil man ja wirklich jedes Wort durchkaut. Und wenn du einen Satz immer und immer wieder dann durchgehst, dann kriegst du alles mit, was da irgendwie nicht stimmt. Und dann fällt einem auch mal auf, welches englische Wort man vielleicht doch immer in sein ganzes Leben lang falsch gesagt hat oder so.
Das passiert. Ich sage jetzt nicht bei welchem Wort, aber das ist uns sogar bei der letzten HSB-Platte passiert, dass da ein Wort falsch ausgesprochen ist. Und das ist meine Schuld, weil Molle hat es richtig ausgesprochen und ich habe gesagt, nee Molle, das ist falsch. Und ich habe sie dann falsch einsingen lassen. Aber, also nichts Schlimmes, aber wer rauskriegt, welches Wort, das ist, kann ja gerne mal mailen.
Der wird dann mundtot gemacht.
Ja, naja, es ist da manchmal so, ne? Und man merkt auch wirklich erstmal, wie viel Endung man verschluckt und so. Das ist
genau,
schon,
wie unsauber und schludrig man eigentlich spricht.
Also ich habe am 1. April, da war auf irgendeinem Radiosender, da war so ein April-Scherz, aber das klang für mich total logisch. Da war irgend so ein Phonetik-Professor und der hat da wirklich total einen wissenschaftlichen Beitrag, ein Interview gegeben, dass die gerade untersucht haben, wie das Maskentragen sich auf die Sprache auswirkt und dass das phonetisch schon nachweisbar ist, dass da Endungen viel mehr verstümmelt werden. Und hat das mit so Sprachbeispielen, das lag für mich alles total logisch.
Ich wollte gerade sagen, also ich hätte es wirklich geglaubt, im festen Gewissen,
dass das so ist, bin ich aus dem Auto ausgestiegen. Und dann wollte ich das dann nochmal in der Mediathek nachhören, weil ich es meiner Frau gezeigt habe. Und dann habe ich erst mal gemerkt, dass das ein April-Scherz war.
Also es hat also quasi richtig bei dir Wurzeln geschlagen, der Gedanke?
Völlig. Also das war total, das war absolut logisch für mich.
Großartig.
Tja, manchmal ist das so.
Aber ich hätte es auch geglaubt, so. nachdem ich das Studium hinter mich gebracht habe, also so gut wie, glaube ich generell, dass man sich gerne mit solchen, ich sag mal, Randphänomen auseinandersetzt. Es würde mich auch nicht wundern, wenn es da nicht schon Forschungen dazu gäbe zum Thema.
Aber sag mal, so bei der Lehrerausbildung und so, da hast du ja auch so Sprachbildung und solche Module, ne? Irgendwie, also das ist,
also Phonetik ist schon tatsächlich ein richtiges Modul.
Also da, wo es darum geht, dass du jetzt sprichst, ist nicht Phonetik im Sinne von, dass man Germanistik studiert und da Phonetik.
Nee, also tatsächlich das Sprechen an sich, also...
Ich meine jetzt im Sinne von Didaktik dann eher da angegliedert, so.
Dass auch du nicht, nee.
Weißt, wie du was.
Nee. Also generell muss man sich, zumindest kann ich das für Halle sagen, von dem Gedanken verabschieden, dass man irgendwas Praktisches am Ende kann.
Okay.
Also, ja.
Nee, also ich weiß nur von einer Freundin, mit der, die hatte mir das mal erzählt, die hatte da wirklich interessantes, also mit einer richtig guten Sprechtrainerin und so.
Das sind dann bestimmt irgendwelche Zusatzgeschichten, die nicht obligatorisch sind. Aber so im normalen Lauf eigentlich gar nicht.
Und der Soundengineer, mit dem du da arbeitest, war das eher so jemand von unserer Sprachcouleur oder saßt du da mit jemandem aus Hannover zusammen und der musste erst mal schlucken?
Ich glaube, dass er tatsächlich Leipziger ist, aber das hannoveranische Deutsch gemeistert hat.
Ah, okay.
Ja, also er konnte mich auf jeden Fall immer ganz gut für das Hallische in die Schranken weisen.
Na, ich bin gespannt. Und liest man das dann 1:1 vor als
Hörbuch? Man muss es wirklich, also es ist tatsächlich so, dass jedes einzelne Wort haargenau so gelesen werden muss, wie es da steht. Natürlich könnte ich als Autor jetzt sagen, kannst mich mal am Arsch lecken, ich mache das so, wie ich will. Da habe ich jetzt auch mit dem Verlag keinen Vertrag unterzeichnet, der spezifisch mich dazu zwingt, das wortwörtlich so abzugeben. Aber tatsächlich generell ist es so, dass es wortwörtlich so eingelesen wird, weil ja normalerweise auch kein Autor sowas einliest. Das ist ja nur in spezifischen Fällen der Fall, wie jetzt halt in diesem Fall, dass die Leute ja irgendwie auch meine Stimme erwarten in Verbindung mit diesem Buch, das ja auch einen gewissen persönlichen Anstrich hat. Normalerweise ist es so, beziehungsweise das hat er jetzt auch gemacht, jede einzelne Änderung, wenn man beispielsweise bemerkt, es ist jetzt eine Passage, die kann man nicht in einem Hörbuch bringen, weil die Referenzialität innerhalb der Struktur des Textes beispielsweise liegt. Du verstehst beispielsweise mal einen Witz nicht, weil ich habe da ein Beispiel. Ich habe Inception zitiert, also einen Satz aus Inception zitiert und habe einen Einschub gebracht, um dieser Ebene noch einen Witz mitzugeben. Also das Zitat ist, da sind wir alte Männer voller Bedauern und ich habe geschrieben, alte weiße Männer voller Bedauern. Aber du kannst das Weiße nicht einfügen, weil im Hörbuch nicht erkennbar ist, dass das sozusagen zusätzlich hinzugefügt wurde, um dem Zitat noch einen Witz mitzugeben.
Verstehen. Ja, das meinte ich damit. Also, weil es ist ja oft bei Hörbüchern auch, dass dann, was weiß ich, da manchmal noch irgendwelche Zeichnungen drin sind oder auch irgendwelche grafischen Sachen oder so, ne, die man da schwer rüberbringen kann.
Ja. Und dafür gibt es dann, wenn der Autor nicht dabei ist, gibt es dafür dann Regieanweisungen, die dann sozusagen umgesetzt werden müssen. Ja, und es wird quasi jede einzelne winzige Änderung wird protokolliert, damit der Verlag am Ende nicht sagen kann, hier, Revision und so.
Man stellt sich immer viel zu einfach vor.
Ich auch. Ich saß da und dachte, verdammte Scheiße, ich glaube, ich werde das nicht schaffen. Also das war so erstmal wirklich mein erster Gedanke, weil die Präzision, mit der man da wirklich arbeitet, die erwartet man nicht, wenn man das noch nie gemacht hat. Und da musst du erstmal erstmal das richtige Mindset dafür haben und in den Flow kommen. Da durchzuhasseln, dann hat es funktioniert. Also ich hatte teilweise tatsächlich mal so ein, zwei Seiten, wo ich durchziehen konnte. Aber dann gab es so gewisse Seiten, wo du 20 Mal ansetzen musstest, weil die Melodie des Textes so schwierig zu sprechen ist, dass du dich da wirklich sehr genau drauf konzentrieren musst. Und ich habe dummerweise auch diese Angewohnheit, sehr eklig verklausulierte Sätze zu schreiben. Und das ist teilweise wirklich nicht lustig. Und manchmal mache ich mir dann einen Witz draus, einen Spaß draus, extra lange verklausulierte Sätze da zu finden. Der Satz wartet noch auf mich, ein Satz, der geht eine halbe Seite lang. Das wird lustig. Mhm. Das wird wirklich. Ja, jedenfalls habe ich dann noch einen Termin offen und will das eigentlich auch noch in nochmal 8 Stunden schaffen. Mal gucken. Also ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wir das relativ.
Aber danach bist du platt, ne? Das glaube ich.
Aber also. Ich war nicht heiser. Also ich meine, ich war ja heute erst um 1 oder so zu Hause. Man hört nichts, oder?
Nö, nö. Aber gut, also ich meine, du bist ja sprechen gewohnt. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass du Sachbearbeiter im Hallenser Sozialamt bist. Wo du entweder den ganzen Tag schweigst oder nur schreist.
Ich habe auf jeden Fall gelernt, aber, dass ich wohl eine leichte Nasalität in der Stimme habe und dass das auf meine schiefe Nasenscheidewand zurückzuführen ist.
Echt, das so? Ist
Machen wir jetzt eklige Geräusche für den Podcast, das ist gut.
Apropos eklige Bilder, wärst du CDU-Mitglied, wer wäre denn dein Kanzlerkandidat?
Das darf ich diese Frage nicht beantworten.
Hä, warum?
Wenn man Politiker nach Umfragewerten nominieren würde, würde in Sachsen-Anhalt ja niemals irgendjemand gewählt werden.
Da, also da hätten wir schon lange Svenny den Ersten. Wahrscheinlich.
Vermutlich.
Also das ist, glaube ich, die einzige populäre Instanz, die ich mir da irgendwie vorstellen kann, die auf breiten Konsens stößt, oder?
Ich denke auch, das wäre zumindest der beste
Aber nicht als Ministerpräsident, sondern als König, meine ich. Ne? Als König von Sachsen-Anhalt.
Da würde man die Sternburg-Brauerei eingemeinden.
Ja, wahrscheinlich. Aber du sag mal, na, was bewegt denn dich noch so? Erzähl mal.
Ich war jetzt als Moderator aktiv. Ich habe das Darkstream-Festival mit moderiert. War direkt aus der Moritz-Bastei in Leipzig.
Hat das nur dort stattgefunden?
Naja, es waren Künstler zugeschaltet aus aller Welt.
Ach so.
Und die,
das war quasi die Sendezentrale sozusagen.
Genau, das war die Zentrale. Mhm. Da gab es dann auch ein paar einzelne Acts, Show-Acts, sage ich mal, was Kleineres oder DJs, die dann direkt von da aufgelegt haben. Und das waren, glaube ich, so 90 Stunden Live-Unterhaltung.
Mit dir straight durch?
Nee, glücklicherweise haben sie erkannt, dass sie das niemandem antun können. Und deswegen war ich nur am Samstag sozusagen Lead-Moderation. Und genau, das war eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Und
wie war das Feedback so?
Naja,
auf deinen Hut vor allem?
Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gelesen. Ich saß ja nur da und habe gesprochen. Aber wenn sie ein Problem
mit meinem... Du hast so ein bisschen aus wie der uneheliche Sohn von Josef Beuys.
Was haben die Leute nur für Probleme mit Hüten? Ich finde die Zeit, dass man regelmäßig Hut getragen hat, ist noch nicht so lange her, dass man da solche Witze drüber machen darf.
Nee, aber dass man in Leipziger Kellergewölben Hüte trägt. Nee, das war jetzt überhaupt nicht in eine Scheißrichtung.
Weißt
gemeint.
Du, was das für ein Aufwand
war? Aber es war schon auffällig und kann mir denken, dass das Kommentare provoziert hat oder nicht.
Weiß ich nicht, das war schwarze Szene. Tragen die nicht alle solche Hüte? Wenn sie keine Latexmasken tragen oder Latexmasken und solche Hüte, geht da auch.
Ja, ja, apropos Latexmaske. Ich war mal bei einer... bei so einer kleinen Geheimshow in der Gerberstraße in Weimar, da haben die Apokalyptischen Reiter gespielt in ihrer Heimatstadt. Da war, glaube ich, gerade so ein, weiß nicht, war da in Weimar irgendwie Weinfest, da war irgendwas Touristisches, war da los. Auf jeden Fall liefen gerade an der Gerberstraße Touristen draußen vorbei. Mhm. Und da öffnete sich in der Gerberstraße so kurz die Tür und genau in dem Moment ist Backstage außenlang auf die Bühne Dr. Pest in voller Montur gelaufen mit, keine Ahnung, mit seiner Lederkluft, ja. Dildo-Maske, keine Ahnung, wie er da so rumläuft und die Tür klappte nur so ganz kurz auf und wieder zu und dann sah nur so ganz kurz diese Gestalt und die Touristengruppe, die da gerade dran vorbeiging, die blieben wirklich irgendwie so... eine Minute versteinert da stehen und
Hochkultur in Weimar, ja, genau so.
Ja, das war irgendwie so, die wussten nicht, was da gerade passiert. Ich hatte das so aus der Entfernung beobachtet, waren mega, mega cooler Moment. Ne? Also schwer das zu schildern, aber es war, fiel mir nur gerade ein, bei Latexmaske.
Fetischkram gab es dann nicht bei diesem Streaming-Event, weil das ja mit, also die haben das über Twitch gestreamt und über Twitch darfst du ja keinerlei Dinge dir zu Schulden kommen lassen, außer du bist halt weibliche Streamerin und dann geht eigentlich fast alles.
Beispielsweise, ist das so, ja?
Beispielsweise im Bikini in einem Badebassin sitzen, weil dann darfst du das ja anhaben, weil du sitzt ja, also das ist ja, du musst etwas für die Situation Angemessenes tragen.
Verstehe.
Und wenn du in einem Bassin sitzt, dann ist das ja angemessen, wenn du da nur...
Also SM-Streamer gibt es in dem Sinne nicht.
Nee.
Also nicht bei Twitch.
Also das, es gibt schon Streamer, die das betreiben, sage ich mal, aber die machen das dann nicht vor der Kamera, sondern legen dann beispielsweise für DJ-Kram, für die schwarze Szene auf oder so.
Ach, ja. Okay. Also könntest du nicht im Bikini auf Twitch moderieren?
Das weiß ich nicht, weil, nee, also ich glaube, da kann man sich auch nicht rausreden. Ich glaube, da müsste ich wirklich in der Badewanne sitzen, ja.
Okay, verstehe. Das klingt für mich nach einer verlorenen Wette. Es wäre mal ein cooler Wetteinsatz für irgendwas.
Ja, blöd wäre nur, wenn man dann halt einfach deswegen gebannt wird. Und ja, das muss ja dann auch nicht sein.
Ah ja, na gut,
aber klar, das ist dann aber natürlich... Aber Twitch ist richtig scharf, was das angeht.
Wir werden sie mal bei Urheberrechtsverletzungen so scharf.
Sind sie auch, aber nur bei Mainstream-Urheberrechten.
Ach, okay.
Also ich habe jetzt quasi auch im Zuge dieses Festivals dann mal mit dem Gothic-DJ gesprochen, der das sozusagen mit ausgerichtet hat. Und er meint, er und seine Kollegen, die weltweit sozusagen streamen seit Corona, da ist noch nie einer wegen irgendwas rangekriegt worden. Und das sind halt alles DJs. Das heißt, die spielen ja de facto keine Mucke, die sie spielen dürfen. Ich meine, selbst mit einer Streaming-Lizenz ist es halt schon die Frage, inwieweit Twitch da sich überhaupt dafür interessieren dürfte, könnte.
Was meinst du mit Streaming-Lizenz jetzt?
Na, dass sie quasi effizient gesagt ein Radiosender sind.
Ach so. Ja, und genau. Wo beantragt man das?
Na, bei der Rundfunkanstalt.
Ach so, das macht man da wirklich. Aber dann werden doch dementsprechend dann Urheberrechtsabgaben geleistet, oder?
Ja, aber ich glaube nicht, dass Twitch das mit irgendwem abspricht.
Also nee,
das
Twitch, kann ich mir auch nicht denken.
Twitch kümmert sich um nichts und wird dann nur quasi aktiv, wenn die Rechte von Rechteinhabern betroffen sind, die Twitch am Sack haben, möchte ich mal sagen. So.
Also so das Ami-Modell.
Genau, ne? Und Twitch weigert sich da halt einfach standhaft irgendwas zu bezahlen an irgendjemanden, lassen sich daher nur aufhalten, wenn sie wirklich nachweisbar sich strafbar machen. Wenn irgendwelche kleinen Streamer irgendwelche Nischenmucke abspielen, dann fällt das halt scheinbar nicht auf. Das war auf YouTube früher auch so, das hat sich aber irgendwann verändert. Deswegen hat man früher eigentlich ganz gut noch Musik reviewen und präsentieren können und irgendwann wurde das dann halt... nicht mehr ganz so einfach, weil
und
man nie wusste.
Dann selbst okay. Das Zitatrecht nicht und so.
Kommt jetzt drauf an, was du jetzt meinst.
Ja, also natürlich nicht im vollen Spielen, aber wenn du jetzt über einen Song redest oder den mal kurz einspielen als Zitat, als Referenz, ist doch möglich.
Also alles über 3 Sekunden. Also alles über 3 Sekunden reicht, dass du entweder das Video löschen musst oder dass du sozusagen deine Einnahmen komplett abgibst, was halt auch völlig irre ist. Weil das ganze Werk besteht ja nicht nur aus dem Song. Damit ist natürlich komplett die Benutzung von Material, wo du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dass es überhaupt nirgendwo gelistet ist, nicht mehr sinnvoll. Ne? Und deswegen arbeitet man ausschließlich, zumindest ich, arbeite ausschließlich nur noch mit Musik, die sozusagen in der YouTube-internen Media-Library ist und kann da eigentlich auch nichts mehr präsentieren, außer ich akzeptiere halt, dass ich damit keinen Cent verdiene.
Verstehe. Ja, schon krass, aber 3 Sekunden, da kann man ja, weiß ich nicht, als wenn du jetzt ein neues Grindcore-Fanzine hast auf YouTube, kannst du komplette Platten reviewen.
Das ist auf jeden Fall das Intro von Songs heute auf Spotify.
Hä? Wie? Was?
3 Sekunden. Das maximale Intro, die maximale Intro-Länge von Songs auf Spotify.
Ja, Intro ist bei Spotify, gibt's verschiedene Strategien irgendwie, also meistens eher nicht, weil zu lange Intro ist irgendwie weiterklicken oder so, wohingegen bei YouTube sind viele Bands dazu übergegangen um die Verweildauer da eben zu erhöhen, bevor überhaupt irgendwelche Musik kommt und das Video erstmal ein bisschen interessant aussieht oder so. Da wird erstmal noch ein Haufen Scheiße vor dem Song gemacht, bevor der Song überhaupt anfängt. Das ist genau anders als bei Spotify, ne?
Ja,
also das ist interessant, diese Strategien da zu sehen.
Das hatte ich letztens auch irgendwo, wo war das denn, wo ich darüber gesprochen habe, dass. Genau, das war, glaube ich, auch auf dem Darkstream Festival, wo es darum ging, wie im Endeffekt das Medium auch die Musik beeinflusst und den Künstler beeinflusst in seiner künstlerischen Schöpfung. Und das wollte ich dich jetzt auch mal fragen. Wie ist es denn eigentlich jetzt auf Spotify, wenn man jetzt mitten ins Album reingeht? So, nicht einfach ein Song, der Highlight-Song ist, sage ich mal, den man als Single vorher rausgebracht hat oder der besonders gehypt wird, sondern jetzt mal irgendein Song aus dem hinteren Drittel eines Albums. Wie viele Aufrufe hat denn sowas im Vergleich zum Highlight-Song? Oder wie schaut es denn bei der neuen Platte aus? Was hat denn so ein Song für Plays?
Meinst du ein hinterer Song?
Ja.
Ich habe jetzt die Daten überhaupt nicht im Kopf, aber jetzt so rein vom Gefühl her, wenn man es vergleicht, haben die hinteren Songs mindestens im Vergleich, sind die 5-6-7 Mal weniger gespielt. Mindestens. Also war wahrscheinlich sogar eher von 10-fach. Kann ich mir durchaus vorstellen bei manchen Bands, ja.
Boah.
Hm. Also Alter, ist wirklich so.
Das ist ja wirklich krass.
Das Intro und deshalb ist es auch, bei manchen Bands siehst du ja, da ist irgendein total komisches Intro als Plattenanfang und das taucht dann in den Top-Songs auf, wo sich garantiert jemand extra das Intro irgendwie angehört hat, das dann einfach nur beim Platten durchlaufen lassen, läuft der halt immer als erstes und dementsprechend oft mit verarztet. Ne? Mhm. Also das ist schon, und was das Plattenzählen an sich angeht, das läuft ja da wirklich nur bei Plays pro Song. Ne? Also auch wenn es um die Charts geht oder so, das wird dann auch irgendwie auf einen Plattenstream hochgerechnet oder so, aber es geht um die einzelnen Klicks für die Songs. Zumindest war das bis vor kurzer Zeit noch so. Ich habe mich jetzt mal wieder ein paar Monate nicht damit befasst. Das ändert sich ja da auch ständig.
Also wie meinst du, aber ist es dann schlecht, wenn du einen richtig gehypten Song hast und der Rest von der Platte nicht so gehypt wird?
Ja, am besten ist natürlich, dass alles gehypt, also das kannst du auch, ich habe für die Evangelische Akademie in Thüringen hieß das, da habe ich mal einen Vortrag gehalten, wie Algorithmen die Kunstfreiheit beeinflussen und da war auch ein beträchtlicher Teil, ging darum, wie Leute ihre Kunst hinbiegen, verstümmeln, um eben solchen Algorithmen zu entsprechen auf YouTube, Spotify und Co. Und ja, da ist eine Strategie, also zum Beispiel, es gibt ja Leute, gerade im Hip-Hop ist das so, die veröffentlichen jetzt irgendwelche Singles, die dann auf einer Platte drauf sind, die in anderthalb Jahren erscheint. Ne? Und die Plays, die sie in der Zwischenzeit für den Song haben, die knallen dann alle in diese eine Chartwoche rein, in der die Platte
veröffentlicht wird. Ach, wirklich?
Ja.
Das ist ja total genial, ehrlich gesagt.
Hm.
Das ist, warum?
Also warum? Wie gesagt, immer unter Vorbehalt, war bis vor einiger Zeit so, wird ständig immer mal geändert.
Aber ja? Ich meine, warum dann nicht auch so machen? Warum nicht mehr Singles?
Ja, also das ist eine Strategie, die fahren ja auch viele Bands. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass wenn wir unseren besten Song von der letzten Platte einzeln als Single veröffentlichen, das passiert ja auch vor der Platte, ne? Als einziges Lebenszeichen Song und dann kommt nichts mehr. Ein Song, der wirkt auf der Platte, in der Umgebung, im Kontext von der Platte immer stärker, als wenn du den Einzelnen hinstellst.
Finde ich nicht.
Absolut.
Bin ich anderer Meinung. Kommt vermutlich darauf an, wie der Song produziert ist. Ob der als Gesamtwerk angelegt ist oder ob er halt als Song einzeln stehen soll.
Ja, dann schreibst du eben nur noch Singles. Ne? Dann brauchst du gar keine Alben mehr machen. Weil ich rede jetzt nicht von dem, da hast du mich vielleicht falsch verstanden. Sollte ich das so gesagt haben, hast du mich falsch verstanden. Ich rede jetzt nicht von dem Single-Song. Ne? Eine Single ist eine Single. Ich meinte, wir veröffentlichen ja auch, selbst wenn wir einen Albumsong haben, als Single vorher. Ne? Das sind die Songs, die auch als Single funktionieren. Aber es gibt Songs, die funktionieren nur auf einem Album.
Die würdest du nicht mehr schreiben.
Die wären als Single viel zu schwach und die funktionieren auf einem Album.
Aber die Frage
ist. Also der typische In-die-Fresse-Song. Da wird er als einzelner Song, würden die Leute dastehen und sagen: ja, gut, war jetzt so ein Wutausbruch, aber was soll das sein? Aber dabei funktioniert das auf der Platte total. wenn du das nach einer ganz melancholischen Nummer bringst und den Leuten dann wieder eins in die Fresse zu hauen. So diese Spannungsbögen, auch dafür schreibst du Songs auf einer Platte als Künstler. Und die wird es dann nicht mehr geben, wenn du nur noch Singles schreibst. Weil eine gute Platte ist keine Ansammlung von Singles. Das ist ein Sampler.
Funktionieren nicht gerade die nach vorne gehenden Songs am besten?
Es kommt auch wieder drauf an, von welcher Band du da redest. Irgendwie. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel bei HSB ist sicherlich ein hochmelodischer Song, der mitreißend ist, irgendwie als Single erfolgreicher als ein absoluter Wutausbruch, der 2 Minuten total auf die Fresse geht. Jetzt für uns.
Ne? Naja gut, stimmt. Die Melodiosität gehört dann auch noch dazu, dass es quasi so einen Hype-Charakter dann hat.
Ja, also rein, ja, von der Kommerzialität her dann wahrscheinlich. Weißt du, jetzt so der reine, totale, harte Kern-Fan-Bereich, da würde das wahrscheinlich total abfeiern, wenn es da nur auf die Mütze gibt, ne? Aber
also ich schon. Also da muss ich sagen, gerade so bei euch sind eigentlich immer die ich am meisten feiere, die ballern. So, einfach ballern.
Ist bei manchen Bands so, zum Beispiel ich bei Hypocrisy, ich mag alle langsamen Songs von denen, und von den schnellen Songs gibt es ganz wenige, die ich da geil finde. Ne? Also gibt Bands, die haben da so, die entsprechen einem da so ein Geschmacksmuster, eher nur so eine bestimmte Struktur von deren Songs. Ne?
Aber eine Frage habe ich noch. Wenn du jetzt sagst, die später kommenden Songs, die haben nur ein Zehntel der Aufrufe, und es gibt Songs, die gar nicht mehr produziert werden würden, wenn man gar kein Album mehr machen würde. Hieße das nicht im Umkehrschluss, dass grundsätzlich diese Songs eigentlich weniger gehört werden? Und dass also weniger Fans oder Leute, die sich so ein Album quasi anhören, die überhaupt brauchen? Also würde das nicht sozusagen dazu führen, dass es eigentlich reichen würde, EPs rauszubringen und das aufs Wesentliche zu reduzieren?
Wenn du von der Streaming-Welt sprichst, schon. Aber das ist ja genau das, was jetzt passiert. Aber wenn du von der analogen Albumwelt redest.
Ja, aber die ist ja tot. Also ich meine, wir klammern uns da in der Szene noch ein bisschen dran, aber das Ding ist ja rum. Also beim nächsten Album weiß ich nicht, wie da die Welt dann für euch dann aussieht. Also ich glaube, da müsst ihr auch euch mehr auf Streaming.
Das werden wir, also wenn sich da nicht grundlegend was ändert, werden wir das definitiv nicht machen. Nö. Also dann sind wir halt Dinosaurier, die damit aussterben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir keine Alben mehr veröffentlichen. Ne? Womit ich nicht sage, dass wir nicht mal EPs oder einzelne Singles veröffentlichen oder irgendwas. Aber das Alben veröffentlichen, also das ist in unserer DNA drin. Und dass wir eine Band sind, die nur noch Singles schreiben wird, Das wird nicht passieren.
Nee,
dann gehen wir mit dem Schiff unter. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht strafe ich mich da selber mal lügen, aber ich kann mir das wirklich nicht vorstellen.
Ja, einfach alle jetzt mal aufschreiben, wann das Mike gesagt hat. Nee, deswegen fand ich diesen Doppelalbum-Move eben so interessant, weil er ja quasi der Gegenentwurf zur eigentlichen Praktikabilität der Streaming-Welt ist.
Absolut. Also andere Bands, die würden sich damit 2 Jahre in der Streaming-Welt über Wasser halten, indem sie alle 2 Monate fresh in einer irgendeiner New Metal Tracks oder in irgendwelchen relevanten Playlisten drin sind oder so ein Scheiß. Aber du musst halt wirklich auch überlegen, was bringt dir das als Band, die ganzen Klickzahlen auf Spotify? Gar nichts.
Naja, aber ich meine, es ist doch besser, als gar nicht aufzutauchen in den nächsten
Jahren. Es ist heutzutage als Band fürs Live-Geschäft, für die Einnahmen und für die Zuschauereinnahmen, für Merch-Verkäufe, alles ist es immer noch besser, wenn du 1000 Platten verkaufst, als dass du 1 Million Streams bei Spotify hast. Ja, aber
du verkaufst doch nur 1000 Platten, wenn du schon so groß bist.
Ja, natürlich, aber ich rede ja jetzt von unserer Situation. Ne? Und bewahrheitet sich immer wieder, dass zum Beispiel auch Bands, die Millionen, aber Millionen Plays bei Spotify haben, irgendwie, die spielen live trotzdem nur für 150 Hanseln. Das wird nicht in Zuschauerzahlen effektiv umgesetzt. Und wofür machen die das Brimborium dann? da, damit sich die Spotify-CEOs die Taschen vollhauen können oder so. Die Band hat einen gewissen Internet-Fame, aber das jetzt, wenn du das jetzt wirklich rein von der monetären Seite betrachten willst, setzt sich das überhaupt nicht in Einnahmen um für eine Band, dieser aber Internet-Fame.
Wie soll denn eine neue Band überhaupt irgendwas bekommen, wenn nicht über diese Streaming-Möglichkeit? Das ist doch die einzige Möglichkeit, wie man am Ende 1000 Alben verkauft.
Du, ganz früher haben die Bands das auch gemacht, indem sie sich live einen Arsch abgespielt haben. Das ist jetzt im Moment nicht ein besonders valides Argument, das gebe ich zu. Aber ist ganz einfach so.
Aber du wirst, also 100 doch nur
Leute beim Summer Breeze of the Newcomer Stage mitzureißen, ist auf jeden Fall viel, viel mehr wert, als Nobody irgendeinen geilen Song auf Spotify hochzuladen. Aber du, bin ich nach wie vor der Meinung.
Du kriegst doch die Gigs nur, wenn du entsprechende Zahlen vorweisen kannst. Also ich meine, das passiert ja nicht einfach so.
Na, also ich kenn genug Bands, die auf Spotify noch keine Rolle spielen und die bei solchen Newcomer-Sachen gut abgeräumt haben. Also ist einfach so. Klar ist das nicht dein Live-Startpunkt auf der Newcomer-Stage beim Summer Breeze. Bis dahin musst du schon einiges geleistet haben, das ist schon absolut klar. Aber was du mir jetzt hier so versuchst zu suggerieren, das ist halt einfach so ein Shortcut, den die Kids denken, den was es irgendwie gibt als Band und so. Aber um diese harte Live-Arbeit kommst du da nicht drum rum, wenn du nicht ein Typ sein willst, der jemand sein willst, der einfach nur im Internet bei YouTube da sitzt und die Songs von anderen Leuten im Schlafzimmer oder im Streamingstuhl nachspielt. Kannst du auch eine Menge Geld mit verdienen, ne, wenn du die richtigen Klamotten anhast und so, aber das ist ja eigentlich nicht das, wovon du eigentlich als Vollblutmusiker träumst, ne?
Das hat am Ende auch null mit Relevanz zu tun. Also das ist ja tatsächlich so. Ich meine, ja,
nur diese ganze Streaming-Scheiße, die suggeriert da einfach einen Shortcut, den es nicht gibt. Also dass eine Band komplett im Internet total nach oben gespült wird und dann gleich auf der Hauptbühne vor 10.000 Leuten spielt, weil da bestätigen vielleicht Ausnahmen die Regel, aber...
Also das sicherlich nicht. Ich glaube aber, dass eine gute mediale Präsenz dir die Möglichkeit eröffnen kann, irgendwann da spielen zu können. Aber
absolut,
dann schaffst du es nirgendwo, glaube ich.
Nein, ich sage ja nicht, dass da eine Band überhaupt nicht stattfinden soll, aber es ist jetzt im Moment natürlich durch die gegebenen Bedingungen konzentrieren sich Bands ausschließlich darauf, aber es konzentrieren sich zu viele Bands auch nur darauf. Und das ist ein bisschen das Problem, dass einfach die Live-Präsenz komplett unterschätzt wird. Ne? Und die Leute denken wirklich, es ist wichtiger, 1 Million Plays zu haben, als 1000 Platten zu verkaufen. Ist wirklich so. Und als Band, die im Underground ihre Sporen verdient hat, verkaufst du schneller 1000 Platten, als du denkst. Also es gibt viele Underground-Bands, die verkaufen weltweit 2, 3, 4, 5.000 Platten, was viel, viel mehr ist als eine Band, die vielleicht ihre Platte bei Nuclear Blast veröffentlicht oder so und wo das Label froh ist, dass sie 2.500 davon absetzen. Ne? Also das hast du ganz oft, dass irgendwelche knallharten Underground-Bands Verkaufszahlen haben, von denen Bands, die des gleichen Musikgenres, die von einem großen Label gesigned sind, überhaupt nicht mithalten können, weil sie eben diese Underground-Basis nicht haben. Ne? Und Underground im Internet ist kein Fame so richtig. Ne? Das ist so. Ab wann hört im Internet der Underground auf? Bei wie vielen Spotify-Plays? Was würdest du da sagen?
Bei wie vielen monatlichen Hörern? Bei Plays kann ich das nicht sagen. Das ist zu schwankend.
Monatliche Hörer ist eine bessere Instanz. Da gebe ich dir recht, ja.
Also wann der Underground aufhört? Also ich würde sagen, bemerkbar ist man, glaube ich, ab 6-stellig. Also das ist dann bemerkenswert. Und Underground hört auf bei 25.000 vielleicht, sowas.
25.000 monatliche Hörer.
Alles andere, würde ich sagen, ist Underground.
Schon, aber schon ordentlich, ne?
Ja, eben, weil ich meine, ne, da haben wir uns jetzt vielleicht falsch verstanden. Ich gehe jetzt ja auch nicht davon aus, dass 25.000 Hörer bei Spotify gleich 25.000 Fans
Nee, um Gottes Willen.
Also wenn ich mir meine Conversion Rate als Influencer so angucke, und da müsstest du ja auch von so einer Conversion Rate bei Zuhörern auf Spotify ausgehen, sage ich jetzt mal, mit 177.000 Followern auf YouTube kann ich quasi in Chartgröße mitspielen. Also denke ich mal, dass alles unter 100.000 relativ unbedeutend ist, wenn es jetzt um sowas geht.
Hm.
Wenn es jetzt um neue Phänomene geht. Ja, nicht nur, wenn das jetzt Sachen sind, die irgendwie lang gewachsen sind, dann ist es was anderes. Ja,
Das ist halt das Krasse, ne? Und wenn du als Band, sag ich mal, im analogen Underground, ne? Also keine Ahnung, so richtig analog, wenn ich jetzt von Tape-Tradern und Demos und was weiß ich vom Scheiß rede, wenn du da 2000 Anhänger hast, die alle zwei Jahre mal eine Platte kaufen, dann bist du als Band schon echt eine Nummer im Underground. Das ist schon so ein Größenverhältnis, was immer noch nicht so richtig austariert ist. Klar verkaufst du kaum noch Platten und es sind nicht mehr allzu viel, aber wenn du zu den wenigen Bands gehörst, die es schafft in Deutschland mehr als 10.000 Platten zu verkaufen, dann bist du analog eine richtig, richtig große Nummer. Und da können irgendwelche Ami-Bands, die da, was weiß ich, mit 30 Millionen Plays oder mit einer Million Followern oder monatlichen Hörern bei Spotify oder so, die kacken da auf dem Live-Markt völlig ab.
Bei einer Million, meinst du?
Ja, habe ich schon oft genug gesehen.
Echt? Ich glaube, bei einer Million, da hat man schon eine gewisse gesamtgesellschaftliche Relevanz.
Weil es ist ein anderes, es ist, sicherlich sind da große Überschneidungen da, aber es ist halt auch ein völlig komplett anderes Following. Wenn du eine Million monatliche Hörer hast, sind da mindestens 50% Leute davon dabei, die für Musik im Monat nicht mehr Geld ausgeben als ihr Premium-Abo bei Spotify.
Ja.
Und die geben dafür nicht mehr aus. Wohingegen von den 10.000, die deine Platte kaufen, die geben im Monat garantiert für Musik die Hälfte ihres Einkommens aus. Ne? Und das meine ich halt mit den Größenverhältnissen. Also das Einzige, was du als Band heutzutage mit deinem Einsatz bei Spotify machst, du machst andere Leute reich. Ne? Mhm. Deshalb ist es schon auch wichtig für uns, bei Spotify rumzukommen und wahrgenommen zu werden und so. Aber wir forcieren das nicht so wie andere Bands. Wir stecken da unsere begrenzte Zeit und Energie lieber in andere Projekte. Weil das dort eine kostenlose Kultur ist. Und für Underground-Bands, die hochkommen wollen, ergibt das natürlich Sinn, da stattzufinden, eben weil es auch kostenlos ist. Ne? Das ist ja auch für Bands ein guter Start, aber die müssen den Punkt, den Absprung dann schaffen, wann sie dann in die analoge Welt treten, damit sie nicht einfach ausgenutzt werden und im Leerlauf sind. Das hast du wirklich ganz oft, dass Bands Millionen Plays haben und zur Show kommen 300 Leute in Hallen, die für 1.000 oder 2.000 gebucht sind. Schon oft genug erlebt. Gerade bei Hip-Hopern ist das auch oft so.
Das ist interessant. Also ich finde das wahnsinnig spannend, die Perspektive. Gerade wenn man jetzt so die ganzen Hip-Hop-Hypes und so sich anschaut. Ich habe gerade mal wieder ein bisschen mehr Rap gehört tatsächlich. Jetzt so irgendwie letzte Zeit ziemlich viel gearbeitet, ziemlich wenig geschlafen. Und da war das einfach so ein bisschen Tempo draufgeben, ein bisschen weniger nachdenken. So das Hustle-Mindset on. Ne, on fire quasi.
Ja.
Und da hast du dann halt so 30 Millionen Streams pro Song, wo du denkst, in welchen Höhen kann man Musik überhaupt noch, also wie hoch kann sowas sein für einen deutschen Künstler? Also wie viel, ne, was, wie ist sowas möglich? Und was ist das am Ende für eine Relevanz so?
Ja gut, das ist dann aber, das sind dann schon wieder Höhen, wo das ja wirklich quasi wie ein, ja, vergleichbar mit so einem Aufkleber-Spiegel-Bestseller. Ne? Also da hast du dann ja bei Werbeverträgen und so weiter, wenn du 30 Millionen Plays von einem Song bei Spotify hast oder so, dann kannst du schon wie anders über Werbeverträge verhandeln und so. Das ist dann schon wieder Next Level und das muss man dann monetarisieren können. Ne? Wohingegen du, wenn du im Bereich bist, dass du für einen Song 1 Million Plays oder 500.000 Plays hast oder so, was ja auch schon richtig, richtig gut ist, das interessiert kein Schwein und du kriegst kein Geld dafür. Das ist so.
Naja, also ganz oben kriegst du alles und unten kriegst du nichts. Ne? Das ist ja klar.
Das ist eine normale wirtschaftliche Verteilung. Ne? Das ist ja
vor allen Dingen in einem Superstar-Market, da funktioniert
das. Wie soll man sagen, in der Realwirtschaft ist das ja auch nicht anders. Das ist dann schon trotzdem krass, aber ich habe auch, ich weiß gar nicht, wer das damals war, war es Raf Camora oder irgend so ein Hip-Hopper, der damals schon mega angesagt war, weiß ich, wie viele Nummer 1 oder irgendwas und dann fährst du in Erfurt an der Thüringhalle vorbei und denkst, hör, was ist denn hier los? Was ist hier für ein Konzert oder so? Und dann merkst du, das ist der Hip-Hopper, ich weiß jetzt nicht, ob es Raf Camora war, wo Bones MC, Raf Camora, die haben es ja dann geschafft, auch als Erste da mal so richtig große Hallen voll zu machen in Deutschland. Aber gerade bei den Hip-Hoppern, da habe ich mich gewundert, was, die spielen in der Thüringhalle, hä? da passen 3000 Leute rein, die Chartpositionen und Streams, die die haben oder so, da hätte ich gedacht, die verkaufen zweimal die Messehalle aus, weißt du? Und die Leute, die sich dann einfach zum Konzert rollen, ist halt so, ne? Oder von den 30 Millionen Plays, keine Ahnung. Wenn du dir Jay-Z anguckst oder Drake oder irgendwie sowas, was für Leute hören denn die Musik? Das machen die manche, die meisten wahrscheinlich nebenbei beim Wohnung putzen oder irgendwie sowas. Ne? Das ist doch keine Situation, wo du Geld für Musik ausgibst oder keine Leute, die Geld für Musik ausgeben, die das konsumieren.
Ich glaube, Unterschied. Ich glaube, als Musiker bist du da generell erstmal da ganz arm dran.
Ja, was das angeht, absolut. Ne? Und deshalb sage ich, eine Band, die Chance kriegt, Newcomer Bühne auf dem Summer Breeze, bläst dort die Leute weg, verkauft, was weiß ich, 40 T-Shirts, kriegt Benzingeld und haut auf dem Parkplatz dann noch ein paar CDs raus oder so, die hat da mehr verdient als in 2 Jahren auf Spotify. Ist einfach so. Und das ist auch nachhaltiger. Ich bin da wahrscheinlich so einer Romantik verhaftet, klar. Aber guck mal, was HSB auch eigentlich für eine marktmäßig begrenzte Band ist. Ne? Wir sind in Deutschland eine wirklich große Nummer. In Europa ist das echt okay und weltweit, aber da sind wir auf jeden Fall nicht so ein Player, wie wir in Deutschland sind. Ne? Und trotzdem kommst du da super fett über die Runden. Ne? Mhm. Aber das wirkt sich dann natürlich trotzdem auf unsere YouTube- oder Spotify-Zahlen aus, die dann eben nicht davon getrieben sind, dass 80% unserer Hörer in USA sind oder so. Ne? Und dann hätten wir wahrscheinlich das 20-fache an Hörern. Aber das würde sich in Geld nicht umsetzen. Ist einfach so. Soll jetzt nicht nur der Geldgedanke sein, man will ja seine Kunst auch an den Mann bringen irgendwie, aber weil das immer so als Argument kommt, naja, muss man überhaupt noch irgendwie Platten veröffentlichen oder so. Also ich finde, eine Band, die keine Platten veröffentlicht, hat keine Existenzberechtigung. Punkt. Das ist wie ein Fußballer, der sich weigert, gegen Ball zu treten. Ne, der nur Bier trinken will, der soll Kreisklasse spielen. Genauso ist für mich eine Band, die nur Singles veröffentlichen will. Das muss in der DNA von einer Band sein.
Also würdest du sagen,
von einer Rockband, sag ich mal. Ne?
Bring Me The Horizon ist also keine Band mehr.
Wer?
Bring Me The Horizon.
In dem Sinne, nee, also die sind ja schon lange in der Popkultur angekommen. Ne? Und sind natürlich auch,
also die letzte EP ist echt der Knaller. Also...
Du, ich hab noch nie was Schlechtes über die gesagt. Die sind so in jeder Phase ihres Schaffens, außer vielleicht die erste Platte, ist das eine saucoole Band. Und die waren immer als Innovatoren vorne dran, weil es auch einfach ein Stück weit denen scheißegal ist, was sie machen. Ne? Man sagt immer, die sind dann so trendy oder irgendwas, aber die machen dann schon Sachen, die irgendwann Trend sind, als es denen noch scheißegal war, ne? Und nicht Trend war. Und das muss man bei der Band absolut anerkennen.
Also
absolute
Ausnahmeerscheinung.
Deshalb zählen die nicht so als Beispiel.
Über diese Zeit vor allen Dingen immer diese Trends zu fühlen. Ne?
Total. Also gibt Leute, was die anfassen, wird Gold. Ohne dass sie nachdenken.
Da bist du jetzt vielleicht wieder romantisch veranlagt.
Puh, du, das ist nicht Romantik, das ist einfach, das ist so. Also habe ich schon oft genug erlebt. Und irgendwann bist du dann in einer Position, wo... Keine Ahnung, Metallica ist ja auch das beste Beispiel. Die haben selbst mit einer Scheißplatte Millionen verdient. Irgendwann bist du in einer Position, wo du dann irgendwie machen kannst, was du willst. Weil
Das ist auch richtig. Würdest du sagen, ihr seid jetzt auch an so einer Position?
Nee, noch lange nicht. Also das noch impliziert, dass wir da hinkommen könnten, also das glaube ich auch nicht. Aber das würde ich nicht sagen. Also dass man quasi so eine kommerzielle Immunität hat.
Ich glaube, ihr könntet so einen Legendenstatus kriegen, wenn Markus irgendwie stirbt, während er ein Kätzchen vom Baum rettet oder sowas. Also da müsste jetzt so eine krasse Geschichte da. Das
wird es vermutlich. Nichts gegen das Kätzchen, aber da würde ich lieber unseren Markus behalten. das ist so eine kommerzielle Immunität. Nee, also das haben wir noch lange nicht erreicht. Wir sind sicherlich so groß, dass wir ein oder zwei Scheißplatten machen können und da immer noch überleben.
noch mehr.
Nee, aber weißt du, was ich meine? Das würde schon noch irgendwie dann so auslaufen, aber dann wärst du dann trotzdem... Also sowas wie Send Anger oder so durften wir nicht veröffentlichen.
Wobei, ich glaube, so generell kam Send Anger gar nicht so schlecht an damals. Nur nicht eben bei den Metallica-Fans.
Ja, natürlich, klar. Das ist diese Immunität, die ich meine, die Metallica-Fans haben das irgendwie trotzdem verziehen. Ne? Normalerweise wäre ja die Entwicklung für eine Band, die auf einen großen kommerziellen Erfolg schielt oder mal was komplett anderes machen will. Also St. Anger brauchst du nicht drum rumreden, die wollten damals klingen wie System of a Down. Ne? Mhm. Einfach, das war damals der Trend, da hat sich Lars Ulrich drangehangen und das war die Marschroute. Das hat ja auch für einen Haufen Leute funktioniert, aber die Metallica-Fans, die die Platte scheiße fanden, das hat nicht dazu geführt, dass die der Band den Rücken kehren, weil Metallica einfach so geil ist und solche Großtaten geliefert hat, dass man denen das einfach verzeiht.
Und, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein sich selbst verstärkender, also selbstverstärkender Wirbel, weil die ja eben so unschlagbar riesig sind, dass auch alle immer wieder alles kommentieren und sie sozusagen immer mit allem, immer jedem präsentiert werden. Wie Rammstein oder so. Das ist halt nicht, das wird sich nie wieder verändern.
Eben, weil die eben absolut. Also die haben dann so ein Level erreicht, ja, das würde ich als Immunität bezeichnen.
Ja. Ne, too big Narren, to fail.
Ja, Narrenfreiheit. Ne, kann man das dann auch nennen. Das ist natürlich eine schöne Situation, aber trotzdem hast du heutzutage die Situation, dass jeder, der Metallica bis, na, sagen wir mal, von mir aus Schwarze Album oder Masters of Puppets geil findet, irgendwie in sich noch diese Hoffnung trägt, dass nochmal eine Platte kommt, die so klingt. Dass jeder Metallica-Fan, der die neue Platte reinmacht oder einen neuen Song anklickt oder so, der hat diese Hoffnung, ey, kommt da nochmal was wie Fade to Black oder Masters of Puppets oder One oder irgendwie sowas.
Also ich muss sagen, Death Magnetic hat mich dahingehend befriedigt. Also ich weiß nicht, wie man All Nightmare Long hören kann, ohne das als absolut überragendes Kunstwerk zu betrachten.
Ja, natürlich, aber wenn du Justice for All geil findest, ist die Platte auch nur ein Placebo. Und das Gleiche ist ja bei Rammstein auch so. Also die würden wahrscheinlich mehr Erfolg haben, wenn sie sich einfach selber kopieren, ne, mittlerweile. Und jetzt so ein bisschen was Neues probieren, wie bei der letzten Platte. Das ist künstlerisch, weiß ich nicht, nicht so besonders wertvoll.
Das war halt nichts, ja, wo man sagt, Mensch,
weil so diesen What the fuck und was ist das Effekt, so den haben sie halt einmal in ihrer Karriere gehabt. Ne? Das ist schon eine absolute Ausnahme, dass eine Band sowas hat, dass man das hört und denkt, Alter, was ist das? Ne? Als ich das erste Mal Rammstein gehört habe. Ja, also und diesen Effekt rennt man als Fan halt hinterher. Ne? Den will man immer wieder haben, aber was soll eine Band machen? Das geht natürlich nicht, ständig einen Musikstil zu revolutionieren. Das kann man nicht am Fließband verlangen. Und wie gesagt, das findet nicht auf Spotify statt, mit einem Song, sowas. Und Bring Me The Horizon ist ja auch so. Die Band ist ja auch viel größer als diese EP, die da erscheint. Das ist ja eine ganze Lifestyle-Mode-Attitüden-Industrie,
ja,
die da dranhängt. Ne? Das ist ja
das, alles, was sehr geschickt auch monetarisiert.
Ja, ja, absolut, absolut. Und das, da ist so das nicht mehr das Kernstück der Band. Der Song, der da veröffentlicht wird, sondern nur so ein Beiwerk irgendwie. Also ohne das jetzt künstlerisch abwerten zu wollen, das meine ich nicht, aber es spielt nicht die einzige Rolle für die Leute, eine Band geil zu finden. Ist ja so. Und es gibt Bands wie Parkway Drive ist zum Beispiel so eine Band, die sind auch so cool und live so gut und haben so geile Songs geschrieben, dass es für die reichen wird, ein durchschnittliches Album abzuliefern. Die müssen einfach nur keine Scheiße bauen. Deshalb, also es gibt wirklich Bands, die dann Status erreicht haben, die müssen einfach nur keine Scheiße bauen. Das reicht dann schon, um den Status beizubehalten. Ne? Und da reicht es dann eben auch, mal Singles zu veröffentlichen oder so. Oder den Mist, den Machine Head da, was weiß ich, seit Ewigkeiten machen, wo Rob bei jeder Idee ins Studio geht und einen Song aufnimmt und das ist dann irgendwie eine neue Single. Dabei hätte ich einfach mal wieder ein richtig geiles Machine Head-Album, was in sich geschlossen ist, ne? Und nicht immer irgendeine, die nächste Radiosingle, die er sich einbildet, geschrieben zu haben.
Weiß nicht, Machine Head fand ich immer nichtssagend. Das hat mich nie interessiert. Ich fand ich auch live langweilig.
Echt? Also, immer Killer-Musiker. Also, wahnsinns Drummer gehabt. Phil Demmel als Gitarrist war auch Hammer. Ja, jetzt so mit der alten Truppe. Man hat sie ja jetzt noch nicht live gesehen irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich komme natürlich so aus der Zeit, als damals die Burn My Eyes rauskamen. Da habe ich nicht mehr gelacht. Ne? Also das war schon echt heavy. echt heavy, auch von der Produktion her und so echt fett. Und natürlich gibt es dann so, ich denke dann so an die Hip-Hop-Peinlichkeiten, so The Burning Red oder so, auch eine geile Platte, aber so rein stylemäßig wird das immer so gern unter den Tisch gekehrt, jetzt bei Machine, wo sie wieder mit Metal-Westen rumrennen oder so, da poste ich dann immer gerne Bilder im Hip-Hop-Trainingsanzug mit Dreadlocks von Rob.
Echt? Daran kann ich mich gar nicht, also...
Musst du mal googeln, lachste Blasen. Aber gut.
Mensch, wir haben heute ziemlich viel über Musik gesprochen, Mike.
Wie ist das Wahnsinn, denn fast ein richtiger Musikpodcast, ne?
Dabei sind wir eigentlich gar keiner, auch wenn Spotify uns da haben möchte.
Dafür schneide ich ein bisschen von dem Buchgelaber raus, ne?
Ja, hoffentlich, ne? Ist ja total langweilig immer. Gehabt euch wohl, schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal bei Zart wie Kruppstahl.
Tschüss!
Tschüss!
Weil eine gute Platte ist keine Ansammlung von Singles. Das ist ein Sampler.